ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran sowie zu den Folgen für den Nahen Osten und die Welt. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 7. April. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Es war der Stoff, aus dem Hollywood Heldengeschichten schneidert. Die fieberhafte Suche nach dem zweiten Crewmitglied eines am Karfreitag über dem Süden des Iran abgeschossenen US-Kampfjets. Die innige Hoffnung, dass sich der verwundete Offizier im unwirtlichen Bergland würde verstecken können, das Bangen, ob der nur mit einer Pistole bewaffnete Amerikaner doch den Schergen des Mullah-Regimes in die Hände fallen könnte. Teheran hat da sogar ein Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt. Filmreif dann auch die äußerst riskante Rettungsaktion durch tief im Iran operierende US-Spezialkräfte. Eine dramatische Combat Search and Rescue Mission, also mit Happy End, Kai. Du wirst uns gleich noch spannende Details dieser Militäraktion schildern. Aber warum war die Rettung eines einzelnen Soldaten eigentlich politisch so bedeutsam für US-Präsident Trump?
Naja, die Gefangennahme oder gar die demütigende zur Schaustellung eines amerikanischen Kriegsgefangenen, das wäre natürlich eine öffentlich sichtbare Schmach für die USA gewesen und hätte auch viele quälende Fragen aufgeworfen. Ich musste in diesen Tagen öfter an Bo Bergdahl denken. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Das war ein US-Soldat, der 2009 unter nicht restlos geklärten Umständen von den Taliban in Afghanistan entführt wurde und sich dann über 5 Jahre in deren Gefangenschaft befand. Der wurde in Videos vorgeführt und natürlich schlachteten die Islamisten das propagandistisch für sich aus. Am Ende stand dann ein Tausch, also Bergdahl gegen 5 in Guantanamo festgehaltene mutmaßliche Terroristen, obwohl die USA ja immer wieder betonen, mit Terrorgruppen werde nicht verhandelt. Das hätte Donald Trump in eine extrem vertrackte Lage gebracht, wenn diese Rettungsaktion missglückt wäre. Das bleibt ihm nun erspart und er konnte die Rettung des Soldaten sogar als Einlösen eines elementaren Versprechens der Streitkräfte verkaufen. We leave no one behind, also wir lassen niemanden zurück. Aber die Fragen insgesamt, welches Kriegsziel eigentlich erreicht worden ist bislang im Iran, das harrt natürlich weiter der Antwort.
Die Rettungsaktion ist ja aus amerikanischer Sicht glücklich und glimpflich ausgegangen. Aber könnte sie den US-Präsidenten eventuell doch zurückschrecken lassen vor dem Einsatz von Bodentruppen, über den ja seit geraumer Zeit spekuliert wird?
Na, in der Tat war es um die Bodentruppen zuletzt etwas ruhiger geworden. Ich würde aber sagen, das schwebt als Drohung weiter im Raum. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich Bodentruppen unwahrscheinlicher jetzt alles macht, denn der massive Einsatz von hunderten Soldaten, von dutzenden Flugzeugen, auch von Helikoptern bei dieser Rettung hat ja gezeigt, wie sehr die USA den Luftraum beherrschen eigentlich im Iran. Genau das wäre ja nötig, wenn man Spezialkräfte mit Luftunterstützung begleitet, also aus der Luft die Bodentruppen überwacht und ihnen Schützenhilfe liefert. Es bleibt aber natürlich diese Unsicherheit, wie es dem Iran überhaupt gelingen konnte, diesen F-15-Kampfjet abzuschießen. Der Iran behauptet ja, es habe sich um ein neuartiges Flugabwehrsystem gehandelt. Das darf man, glaube ich, bezweifeln. Aber es bedeutet eben, dass offenbar nicht alle Systeme ausgeschaltet sind. Und wie wir wissen, erhält der Iran ja Hilfe von den Verbündeten China und Russland. Das macht das Land also weiter unberechenbar. Aber die Frage ist, finde ich jedenfalls ganz grundsätzlich, ob Trump ein Bodentruppenrisiko überhaupt einzugehen bereit ist. Dem habe ich mich auch in einem ausführlichen Artikel für die Kollegen von tagesschau.de vor ein paar Tagen mal gewidmet. Wir können einen Link dazu ja gerne in die Shownotes legen.
Bei allem Respekt, den man als Beobachter für diese riskante Rettung ja haben mag und auch für eine Nation, die bei der Suche nach einem ihrer Soldaten mitgefiebert hat, was sich immer mehr Amerikaner fragen, ist, was US-Kampfflugzeuge und Bomberpiloten eigentlich im Iran zu suchen haben. Also warum ihr Präsident an der Seite Israels überhaupt einen Krieg im Nahen Osten angefangen hat. Einen Krieg, dem immer mehr Menschen zum Opfer fallen, darunter viele Zivilisten. Ein Krieg, der sich inzwischen auf weite Teile der Golfregion ausgeweitet hat und die gesamte Welt in Mitleidenschaft zieht.
Ja, und ein Krieg, der noch weit verheerender werden könnte, wenn Donald Trump seine martialischen Drohungen wahrmacht. Er wolle den Iran in die Steinzeit bomben. Falls der die Straße von Hormus nicht freigebe, hatte der US-Präsident ja unlängst angekündigt. Und dann am Ostermontag nochmal nachgelegt bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.
We have a plan because of the power of our military.
Wir haben einen Plan, der auf der Stärke unseres Militärs basiert. Bis morgen um Mitternacht wird jede Brücke im Iran zerstört und jedes Kraftwerk außer Betrieb sein, in Flammen stehen, explodieren und nie wieder genutzt werden können. Innerhalb von 4 Stunden, wenn wir das so wollen. Eine vollständige Zerstörung.
Ja, keine leeren Worte. Die größte Autobahnbrücke des Iran, die Teheran mit der Großstadt Karaj verband, hat Trump ja bereits bombardieren und zerstören lassen. Nun droht der US-Präsident also erneut mit gezielten Angriffen auf zivile Infrastruktur. Ich habe unsere Gesprächspartnerin, die Sicherheitsanalystin Jana Puljarin, gefragt, ob der US-Präsident da eigentlich ein Kriegsverbrechen ankündigt.
Man muss eben bei ziviler Infrastruktur darlegen, dass diese zivile Infrastruktur, die man dann angreift, einen Beitrag zu militärischen Handlungen des Gegners leistet. Und ist das nicht der Fall? Also sprengt man einfach wahllos Brücken und das hat überhaupt keine militärische Bedeutung, dann ist es völkerrechtswidrig. Und dann muss man eben noch gucken, ist ein Kriegsverbrechen Tatbestand erfüllt? Und da würde ich sagen, oder sagt das Völkerrecht, dass die Tötung von Zivilisten einfach billigend in Kauf zu nehmen oder sogar als Mittel der Kriegsführung zu nehmen, also dass man quasi den Druck erhöht, indem man tote Zivilisten produziert, dann ist das ein Kriegsverbrechen.
Das ganze Gespräch auch zu den Risiken für die NATO, zum Prinzip der Einstimmigkeit in der EU und zur Unterstützung der Ukraine hören wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe. Aber nochmal zu Trump. Den scheinen Völkerrecht und potenzielle US-Kriegsverbrechen nicht zu scheren, Kai. Der Präsident postete auf seiner Online-Plattform mit dem wirklich irreführenden Namen Truth Social an die Adresse des iranischen Regimes diese ziemlich vulgäre Drohung.
Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Mistkerle, oder ihr werdet in der Hölle leben.
Ja, und da wurden Trumps deftige Worte noch ziemlich höflich übersetzt, denn bei US-Sendern liefen die nur mit einem Piepton überdeckt, denn der Präsident fluchte im Original.
Open the fucking straight, you crazy bastards.
Ja, wie hat darauf eigentlich das iranische Regime reagiert, Kai?
Der Iran lässt Trumps Drohungen zumindest nach außen hin vermeintlich kühl abtropfen. Ein Sprecher des Präsidenten erklärte, diese Drohungen seien ein Zeichen für Trumps schiere Verzweiflung und Wut. Der Iran stellt sich derzeit auf den Standpunkt, wir lehnen einen Waffenstillstand ab, wollen stattdessen einen nachhaltigen Frieden. Das erinnert so ein bisschen an die Argumentation Russlands im Ukraine-Krieg. Vielleicht hat man sich da in Teheran propagandistisch ein bisschen was abgeschaut in Moskau. Jedenfalls stellt der Iran in einem 10-Punkte-Plan Gegenforderungen, die relativ weit gehen. Also eine Garantie, nicht mehr angegriffen zu werden, steht da drin. Entschädigungen für die durch die USA und Israel angerichtete Zerstörung. Ein Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus sowie die Aufhebung von Sanktionen. Alles aus US-Sicht in dieser Form natürlich unannehmbar. Insofern sind die Chancen auf eine Einigung auch Stand jetzt, denke ich, Stefan, eher gering. Für die iranische Zivilbevölkerung droht aber natürlich eine doppelte Strafe sozusagen. Dieser Krieg mag begonnen haben mit der Hoffnung auf einen Regimewechsel. Nun droht den Menschen die Zerstörung ihres Landes, wobei gleichzeitig die alten brutalen Machteliten ja weiter das Sagen haben.
Und angesichts solcher Ausbrüche, Drohkulissen und Gegenforderungen mag man kaum glauben, dass zwischen den Kriegsparteien offenbar gleichzeitig über eine Waffenruhe verhandelt wird. Was wissen wir dazu, Kai?
Diese sogenannten Verhandlungen laufen offenbar vor allem weiter indirekt, indem der Vermittler Pakistan Botschaften beider Seiten jeweils weiterleitet. Das ist das, was wir gesichert wissen. Darüber hinaus gibt es Berichte, dass der iranische Außenminister zum Beispiel über WhatsApp in Kontakt mit Trumps Sondervermittler Steve Witkoff sein soll, also dass die sich Nachrichten schicken, wovon wir jedenfalls weit weg sind, dass sich beide Seiten irgendwo an einen Tisch setzen. Jedenfalls gibt es dafür trotz der weitreichenden Trump-Drohungen und jenseits der Tatsache, dass Trump schon x-mal ja den Sieg gegen den Iran verkündet hatte, bislang keine Anzeichen. Und einer der Hauptgründe, denke ich, dürfte sein, dass der Iran Hormus, also die Meerenge dort, als ziemlich langen und mächtigen Hebel ansieht.
Ich will noch mal zum Thema Waffenstillstand komme. Ich erinnere mich noch gut, dass Trump mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine wiederholt betont hatte, man brauche keinen Waffenstillstand. Die Kriegsparteien sollten gleich einen Frieden aushandeln. Für Amerikas Krieg gegen den Iran gilt das nun nicht?
Nee, das war ja vor allem stets das russische Narrativ, das Trump, wie so viele andere Erzählungen aus Moskau, ja offenbar bereitwillig übernommen hatte. Auch wenn er zumindest eine Zeit lang einen Waffenstillstand tatsächlich unterstützte, zu dem die Ukraine ja gegen ein Einfrieren der Frontlinien mal bereit war, wir erinnern uns. Aber es hatte auch keinerlei Konsequenzen dann irgendwie, als Putin das ablehnte. Also der Druck wurde dann auf Moskau auch von Trumps Seite nicht weiter erhöht. Im Iran braucht Trump angesichts der Rekordölpreise und angesichts der Unbeliebtheit seines Krieges in den USA selbst aus meiner Sicht dringend einen Ausweg. Und der Iran tut zumindest nach außen so, als habe er alle Zeit der Welt, als könne er sich leisten, die Verhandlungen, wenn es sie denn tatsächlich ernsthaft gibt, in die Länge zu ziehen.
Diese mittelbaren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die lassen ja außer Acht, dass es noch eine andere Kriegspartei gibt, nämlich Israel. Und dessen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu macht ja ziemlich deutlich, dass er mit den Angriffen auf das Regime in Teheran und dessen Stellvertreter im Libanon, also die Hisbollah-Miliz, so bald nicht aufhören will. Ziehen Trump und Netanyahu überhaupt noch an einem Strang und wäre Israel überhaupt bereit, sich auf eine Waffenruhe einzulassen?
Also ich glaube, es war ja in den letzten Wochen schon offensichtlich geworden, dass Israel sehr daran gelegen ist, den es existenziell ja bedrohenden Iran so sehr wie möglich zu schwächen und daher auch womöglich weiter als Trump zu gehen bereit ist und auch bereit ist, diesen Krieg länger zu führen als die USA. Jetzt hat Donald Trump interessanterweise in einem Interview mit dem Time Magazine gesagt, mit Bezug auf Israel, they'll do what I tell them. Also die werden tun, was ich ihnen sage. Und er hat hinzugefügt, Israel würde auch aufhören, wenn die USA aufhörten. Das mag alles sein, wenn man bedenkt, wie sehr Israel tatsächlich auf die US-Unterstützung angewiesen ist in diesem Krieg. Und daher ist der entscheidende Faktor aus meiner Sicht, wie stark wird tatsächlich der innenpolitische Druck auf Donald Trump, diesen Krieg schnell zu beenden.
Kai, wir haben eingangs von der Rettungsaktion für den US-Amerikaner berichtet, dessen Kampfflugzeug über dem Iran abgeschossen worden war. Weihe uns doch noch kurz ein, wie groß diese Aktion war und ob sie tatsächlich wie nach einem perfekten Drehbuch ablief.
Ich glaube, ein Drehbuch kann es in solchen Fällen nicht geben. Jedenfalls kann es nicht nur ein Drehbuch geben, weil der Feind eben sein eigenes schreibt und der Iran ja offenbar massiv Revolutionsgardenkämpfer im Einsatz hatte, um den US-Piloten zu finden. Und du hast das ja auch schon vorhin angedeutet, auch die Zivilbevölkerung dazu aufgerufen hatte, sich an dieser Suchaktion zu beteiligen und auch eine Belohnung ausgelobt hatte. Dem zweiten Mann dieser F-15-Besatzung, der erste war ja relativ schnell geborgen worden, gelang es offenbar, sich in die Berge in Sicherheit zu bringen. Die haben natürlich ein spezielles Training für solche Fälle absolviert. Und Teil dessen ist es, sich möglichst in Höhenlagen zu begeben, um von dort auch Signale aussenden zu können, die zur Rettung beitragen. Das hat der Soldat offenbar getan. Er verfügte wohl über ein Funkgerät, über das er angeblich die Botschaft God is good, also Gott ist gut, abgesetzt hat. Und er hatte offenbar auch ein kleines sogenanntes Combat Rescue Beacon Gerät bei sich, also ein kleiner, ein paar hundert Gramm leichter und extrem hitze- und kälteständiger Apparat, über den Notsignale abgesetzt werden können. Zwar mussten die US-Militärs da sicher gehen, dass das keine Falle war, also dass er sich nicht schon in iranischer Gefangenschaft befand und dann die US-Militärs in eine bestimmte Gegend gelockt werden sollte, aber die Ortung hat offenbar funktioniert. Nun ging es dann darum, halt schneller zu sein als die Iraner. Und dazu kam den USA einfach die massive Luftüberlegenheit zugute. Es wurden Dutzende Flugzeuge und Helikopter zur Rettung eingesetzt. Trump selbst hat verraten, dass hunderte Soldaten an dieser Aktion beteiligt waren, sowie tatsächlich 150 Flugzeuge. Sehr risikoreich natürlich das Ganze, weil dabei immer etwas schiefgehen kann, um den Feind in Irre zu leiten. soll der US-Geheimdienst CIA auch Botschaften verbreitet haben, man habe diesen Soldaten bereits gefunden, noch lange bevor er überhaupt in Sicherheit war. Jedenfalls strich drunter, glückte die Rettung. Der Mann wurde offenbar schwer verletzt, aber dann nach Kuwait ausgeflogen. Völlig ohne Materialverluste lief das alles nicht ab. Offenbar mussten die US-Kräfte zwei MC-130 Transportflugzeuge zurücklassen. Das sind Flieger, die während des Vietnamkriegs für Spezialoperationen dieser Art entwickelt wurden, die Spezialkräfte in die Region offenbar geflogen hatten und die dann auch wieder ausfliegen sollten. US-Medien zufolge gab es aber Pannen an zwei Flugzeugen, die dann bewusst zerstört wurden vor Ort. Und auch Helikopter haben die USA offenbar eingebüßt. Für die iranische Version aber, dass Flugzeuge und Helikopter abgeschossen wurden von der Luftabwehr und die Rettungsaktion ein völliges Desaster gewesen sein soll, dafür gibt es eher keine Anhaltspunkte aus meiner Sicht. Teuer war die Aktion ohne Zweifel, aber sie wurde wohl eben nicht mit Menschenleben bezahlt, was ja letztlich dann die Hauptsache ist.
Trotzdem leite ich aus deinen Ausführungen eine Doppelfrage ab, nämlich sind die USA militärisch also verwundbarer als gedacht und das iranische Regime immer noch stärker als angenommen?
In einem asymmetrischen Krieg sind ja auch vermeintlich übermächtige Staaten oder Staatenverbünde verletzlich, was nicht nur die USA ja in Afghanistan oder auch im Irak haben leidvoll erfahren müssen. Wäre der Iran komplett wehrlos, warum sichern die USA oder die Europäer dann nicht einfach die Straße von Hormus für Handelsschiffe? Dass die iranische Marine weiter über Miniboote zum Beispiel verfügt, die erheblichen Schaden anrichten können, darüber hatten wir schon öfter geredet. Auch scheint der Iran weiter Marschflugkörper zu haben, die diese Meerenge von Hormus zum Beispiel bedrohen. Und nun gab es darüber hinaus am Wochenende einen CNN-Bericht, dem zufolge noch rund die Hälfte der Raketenabschussbasen im Iran intakt seien, trotz der wochenlangen Angriffe der USA und Israels. Einige davon womöglich verschüttet, aber trotzdem natürlich beunruhigend diese Meldung aus US-Sicht. CNN stützt sich dabei auf einen internen Bericht des Geheimdienstes CIA, demzufolge der Iran übrigens auch weiterhin über tausende Drohnen verfügen soll. Dass dieser Bericht Trump nicht so wirklich gefiel, weil er ja nicht in seine Siegeserzählung passt, das liegt so ein bisschen auf der Hand.
Dieser US-Präsident hat in den letzten Tagen wieder in alle möglichen Richtungen ausgeteilt, hat auch NATO-Verbündete und insbesondere Deutschland scharf kritisiert, wozu ich natürlich auch Jana Puljarin befragt habe, aber auch ein weiterer Verbündeter am anderen Ende der Welt wurde hart angegangen.
Ja, einen, den du gut kennst, Stefan, aus deiner Korrespondentenzeit, Südkorea nämlich, kein NATO-Mitglied, aber bislang ein wichtiger Pfeiler in der Region zur Einhegung der Machtgelüste sowohl Nordkoreas als auch Chinas. Aber all das hat Trump nun in Frage gestellt und zumindest indirekt mit dem Abzug zehntausender Soldaten aus Südkorea gedroht, weil auch dieses Land nicht den Iran-Feldzug Trumps mitträgt.
Wir haben 45.000 Soldaten in Südkorea, um uns vor Kim Jong-un zu beschützen, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Er hat einst sehr nette Sachen über mich gesagt und er hat Joe Biden einen geistig Behinderten genannt.
Was dann in der Trump-Welt eben den nordkoreanischen Diktator offenbar zu einer sehr respektablen und weniger bedrohlichen Figur werden lässt. Trump deutet zumindest also an, dass er die 45.000 US-Soldaten für nutzlos hält. Was ja aus seiner Sicht in letzter Zeit jedenfalls auch für die NATO gilt. In seiner Rede an die Nation vergangene Woche hat Trump dann zwar doch nicht, wie von einigen befürchtet, den NATO-Austritt verkündet, aber der Schaden, den die Allianz durch die neuen Einlassungen und die vielen Fragezeichen, ob die USA wirklich noch Europa verteidigen würden, im Ernstfall genommen hat, ist auch so schon unermesslich. Und die Auswirkungen und welche Fantasien das in Putins Kopf anregt, das ist in Gänze aus meiner Sicht noch nicht wirklich absehbar.
Und auch US-Außenminister Marco Rubio hatte sich ja zuletzt wiederholt kritisch zur NATO geäußert und angeregt, dort einiges auf den Prüfstand zu stellen. Dann lass uns noch kurz sprechen über Trumps wichtigsten Verbündeten in Europa, Ungarn. In diesen Tagen will US-Vizepräsident Vance ja Wahlkampf für Viktor Orbán machen.
Ja, was unterstreicht, wie nahe Orbáns Ideologie der illiberalen Demokratie der MAGA-Bewegung steht. Aber der Premier lag zuletzt in Umfragen zurück hinter seinem Herausforderer, und auch nicht geholfen haben dürfte das abgehörte und in sozialen Medien verbreitete sehr innige Telefonat von Orbáns Außenminister Szijjártó mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov, in dem der nicht nur aus internen EU-Sitzungen berichtet hatte, sondern auch versprach, sich für die Streichung der Schwester eines russischen Geschäftsmanns von der EU-Sanktionsliste einzusetzen. Stichwort Vetternwirtschaft. Nun gibt es eine neue Wendung in diesem Wahlkampf. Am Sonntag hatte Serbiens Präsident Vucic, also ein Orbán-Vertrauter, verkündet, dass ein verheerend großer Sprengsatz nahe einer Pipeline gefunden wurde, die Gas von Russland nach Ungarn transportiert. Orbán sprach sogleich von einer Sabotageoperation. Sicherheitsexperten hatten im Vorfeld nun allerdings prophezeit, dass genau so etwas passieren könne. Die Vereitelung einer angeblichen Sabotageaktion, die Ungarn dann der Ukraine in die Schuhe schieben könne. Wir müssen an dieser Stelle ganz offen sagen, dass wir nicht beurteilen können, ob es sich um eine echte Gefahr handelte oder eine durch Russland orchestrierte False Flag Aktion, also eine Täuschungsaktion, um die Bevölkerung dann zum Schluss dieses Wahlkampfs doch noch hinter Orbán zu versammeln. Nur eins ist bestätigt, weil auch öffentlich einsehbar: die serbische Militärführung ließ klarstellen, dass nach ihren Informationen nicht die Ukraine hinter der Operation stecke. Damit will ich es an dieser Stelle mal belassen, gewählt wird in Ungarn am kommenden Sonntag.
Dann schauen wir, Kai, nun, wo wir uns dem Land immer mehr angenähert haben in den letzten Minuten, auch auf die Lage in der Ukraine selbst.
Da lässt sich eins mit absoluter Sicherheit sagen: eine Osterwaffenruhe, wie von der ukrainischen Seite vorgeschlagen, hat es nicht gegeben. An den Frontlinien wurde weiter gekämpft und auch auf Luftangriffe hat Russland nicht verzichtet. Unter anderem in der Hafenstadt Odessa, abermals mit getöteten Zivilisten, um nur diesen einen Ort zu nennen. Aber der ukrainische Präsident Selenskyj unternimmt einen neuen Anlauf zu einer Feuerpause.
Wenn Russland bereit ist, Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu stoppen, dann werden wir das genauso tun. Dieser Vorschlag ist der russischen Seite durch die Amerikaner übermittelt worden.
Die Ukraine hatte ja ihrerseits die russische Ölindustrie durch Angriffe in Ostsee- und Schwarzmeerhäfen empfindlich getroffen in letzter Zeit. Zuletzt erneut den Schwarzmeerhafen Novorossiysk, was die Kriegsfinanzierung Russlands trotz des hohen Ölpreises erschwert. Und es ist auch kein Wunder, denke ich, dass dieser Vorschlag jetzt kommt, wo möglicherweise neue Verhandlungen mit den USA bevorstehen. Schließlich will man ja Witkoff, Kushner und Co. und natürlich vor allem Donald Trump mit der Nase darauf stoßen, dass man selber, also als Ukraine, zum Frieden bereit sei, aber Russland eben nicht. Trump äußert sich öffentlich allerdings immer wieder genau umgekehrt. Lass mich noch anmerken, Stefan, dass wir in den letzten Tagen keine entscheidenden Veränderungen an den Frontlinien zu verzeichnen hatten. Russland versucht weiter, durch das Zusammenziehen von Truppen den Druck auf den Festungsgürtel in Donetsk, also auf Kramatorsk, auf Sloviansk, zu erhöhen. Insgesamt sucht die russische Seite offenbar immer wieder mit kleinen Trupps vorzustoßen, setzt sich dann aber natürlich der ukrainischen Verteidigung und deren Drohnen aus. Es gibt keinerlei Anzeichen, Stand heute, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändert oder, um es mit den Worten von Oberst Markus Reisner, den wir ja vor einer Woche in der Sendung hatten, zu sagen, ein elender Krieg.
Und dann gibt es noch eine interessante Entwicklung in Sachen Flugabwehr, die auch eine ganze Menge zu tun hat mit dem Krieg in Nahost. Worum geht es da genau?
Die Ukraine versucht sich gemeinsam mit den Europäern unabhängiger zu machen vom in den USA hergestellten Patriot-Flugabwehrsystem, deren Raketen zum einen teuer sind und eben wegen Nahost nicht in der für die Ukraine nötigen Stückzahl erhältlich sind. Zwar gibt es ja diesen europäischen Ersatz, SAMP/T, ein italienisch-französisches System, aber auch das nur in geringer Stückzahl. Nun spinnt die ukrainische Firma Firepoint, das ist auch die, die den Marschflugkörper Flamingo herstellt, Pläne, bis zum nächsten Jahr eine Alternative zu entwickeln. Das berichten die Kollegen von Reuters. Welche europäischen Rüstungsfirmen damit im Boot sind, das verrät die ukrainische Seite bislang nicht. Jedenfalls ist das erklärte Ziel, Stefan, die Kosten für das Abfangen einer ballistischen Rakete auf unter 1 Million Dollar zu senken. Und das alles könnte natürlich angesichts der transatlantischen Unwägbarkeiten auch für die Europäer ein interessantes Projekt sein.
Danke, Kai, für diesen doppelten oder vielleicht sogar dreifachen Lagebericht. Es gibt also einiges zu vertiefen und ich freue mich dafür, Jana Poljarin gewonnen zu haben. Sie ist unter anderem auf globale Sicherheitsthemen spezialisiert und leitet die Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin, ist uns aber jetzt aus Siegen zugeschaltet. Willkommen mal wieder bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo, ich freue mich.
Frau Poljarin, unsere Hörerinnen und Hörer verfolgen unsere Berichterstattung sehr genau und erfreulich kritisch. Und einer hat uns gefragt, warum wir hier immer explizit von Russlands Krieg gegen die Ukraine reden, aber auf der anderen Seite nur vage vom Nahostkrieg. Die Frage lautet also, ob wir nicht auch von einem israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran sprechen müssten. Wie sehen Sie das?
Im Grunde genommen ist es ja die Frage der völkerrechtlichen Einordnung, die sich dahinter versteckt und eben auch der Vergleich mit Russlands Invasion in die Ukraine. Und ich würde jetzt sagen, dass man bei Russland relativ klar sehen konnte, dass Russland das universelle Gewaltverbot gebrochen hat, was ja nicht nur ein fundamentaler Grundsatz der UN-Charta ist, sondern auch zwingendes Völkerrecht und Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, es gilt für alle, ob man jetzt UN-Mitglied oder ist oder nicht. Und die Invasion diente eben der Landnahme, der Verschiebung von Grenzen. Wenn man jetzt den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran anschaut, dann hat sich die Bundesregierung da ja noch nicht festgelegt. Und meines Erachtens hat die sich auch noch nicht festgelegt, weil die Implikationen dessen, wenn wir nämlich wirklich sagen würden, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, eben enorm wären. Auch meines Erachtens, was die Bereitstellung von Überflugsrechten oder Rammstein und so betrifft. Der Bundespräsident hat sich ja schon vorgewagt, der sprach von einem völkerrechtswidrigen Krieg. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestags, sehr interessant, auch vielleicht für den Hörer, der kam gerade zum selben Ergebnis, dass eben das die herrschende Meinung unter Juristen ist. Und für mich ist die Frage nicht ganz so klar zu beantworten oder ich habe mir das nicht so leicht gemacht, weil ich spreche auch nicht vom israelisch-amerikanischen Angriffskrieg. Es gibt quasi zwei Völkerrechtsprofessoren, die sich damit auseinandergesetzt haben, die ich kenne, die abweichende Meinungen haben. Der eine sagt im Prinzip, dass quasi die Hamas, die Hisbollah, auch die Houthis von Iran unterstützt werden und zwar jenseits von finanzieller und logistischer Unterstützung, sondern dass die im Prinzip der verlängerte Arm des Iran sind und dass die quasi dann auch verantwortlich gemacht werden können für die Angriffe, die Hamas und Hisbollah auf Israel getätigt haben und dass Israel dann das Recht hat, sich zu wehren, sich selber zu verteidigen und auf diese Angriffe zu reagieren. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil es auch die Rolle der USA, finde ich, nicht abdeckt und die Frage der Verhältnismäßigkeit. Matthias Herdegen ist ein anderer Professor aus Bonn, der eben sagt, naja, der Iran hat einen klaren Vernichtungswillen, was Israel anbelangt. Der wird Israel nuklear angreifen, sobald er die Waffe hat. Deswegen kann man Israel nicht zumuten, abzuwarten. Aber auch das finde ich eben problematisch, weil wie weit will man dann quasi den Selbstverteidigungszeitpunkt, der dann berechtigt ist, nach vorne verlegen? Und wie zieht man die Grenze zwischen einer latenten Bedrohung und einer unmittelbaren Bedrohung? Und wenn man sich eben anguckt, dass die USA am 28. Februar angriffen, während in Genf ja parallel noch mit dem Iran verhandelt wurde und der iranische Außenminister zwei Tage vorher noch davon sprach, dass ein historisches Abkommen in Reichweite sei und auch die internationale Atomenergiebehörde im Mitte Februar gesagt hat, dass kein strukturelles Waffenprogramm nachweisbar ist.
Dann gab es keine unmittelbare Gefahr.
Genau, dann finde ich das alles sehr schwierig. Insofern hat Ihr Hörer, finde ich, da einen Punkt. Der Krieg ist meines Erachtens auch völkerrechtswidrig. Und ich finde diese Bezeichnung, die in Amerika gebraucht wird von Kommentatoren War of Choice, die finde ich sehr treffend. Das ist eben ein Krieg, der im Zeitpunkt und im Ausmaß gewählt wurde von Israel und dann vor allen Dingen von den USA. Aber vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, einen Punkt dazu, zu dieser ganzen völkerrechtlichen Debatte und wie wir das benennen. Für mich ist das viel größere Problem, dass die USA überhaupt keinen klar erkennbaren Versuch unternommen haben, ihr Handeln völkerrechtlich zu rechtfertigen. Also ich finde, das schadet dem Völkerrecht eigentlich noch mehr, als wenn man sich darüber streitet, wie extensiv jetzt so ein Selbstverteidigungsrecht zu interpretieren ist. Also das stellt ja das Völkerrecht und das Gewaltverbot als solches grundlegend in Frage und auch die Genfer Konvention mittlerweile, Law of Land Fair, also auch wenn man sich die Äußerungen von Pete Hegseth, dem Verteidigungsminister, anschaut. Also, und das macht mir eben Sorge, dass gar nicht mehr der Versuch unternommen wird, das überhaupt noch irgendwie zu rechtfertigen, sondern dass es offensichtlich so ein Selbstverständnis gibt, dass die USA Recht setzt und sich nicht an Recht gebunden fühlt.
Da sind wir mittendrin und auch schon am Osterwochenende. Donald Trump hat ja am Ostermontag erneut wild gedroht, die USA würden jede Brücke im Iran zerstören und jedes Kraftwerk in Flammen aufgehen lassen. Das klang für mich nach wahlloser Zerstörung ziviler Infrastruktur. Hat der US-Präsident da Kriegsverbrechen angekündigt?
Also da muss man auch, wenn man jetzt aufs Völkerrecht guckt, dann muss man gucken, ist das völkerrechtsgemäß oder völkerrechtswidrig? Und der Ausgangspunkt ist das Unterscheidungsgebot, also zwischen militärischen und nicht militärischen Zielen. Bei bestimmten Zielen ist es ja klar, dass es militärische Ziele sind oder dass sie militärisch relevant sind und bei anderen eben nicht so ohne weiteres. Das heißt, nicht jede Brückensprengung ist per se ein Kriegsverbrechen oder völkerrechtswidrig. Man muss eben bei ziviler Infrastruktur darlegen, dass diese zivile Infrastruktur, die man dann angreift, einen Beitrag zu militärischen Handlungen des Gegners leistet. Und ist das nicht der Fall? Also sprengt man einfach wahllos Brücken und das hat überhaupt keine militärische Bedeutung, dann ist es völkerrechtswidrig. Und dann muss man eben noch gucken, ist ein Kriegsverbrechen Tatbestand erfüllt? Und da würde ich sagen, oder sagt das Völkerrecht, dass die Tötung von Zivilisten einfach billigend in Kauf zu nehmen oder sogar als Mittel der Kriegsführung zu nehmen, also dass man quasi den Druck erhöht, indem man tote Zivilisten produziert, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Und je nachdem, was da jetzt folgt, ist das eventuell die Ankündigung von Kriegsverbrechen gewesen.
Könnten denn Trumps wilde Drohungen auch für die NATO gefährlich werden? Wir sind ja Partner der USA, also droht unsere Schutzmacht zur größten Gefahr zu werden?
Naja, auch da würde ich vielleicht jetzt mal nicht nur unmittelbar auf den Iran gucken, sondern eigentlich auf das vergangene Jahr. Trump hat ja schon im Wahlkampf, schon in seiner ersten Amtszeit immer wieder damit gedroht, die NATO zu verlassen. 2018 war das wohl ein sehr realistisches Szenario, wenn wir den Berichten von Augenzeugen Glauben schenken, die das eben gesagt haben, dass Trump kurz davor war. Dann hat ja der Kongress 2023 ein bisschen einen Riegel davor geschoben. Also Trump kann jetzt nicht einfach die NATO im Alleingang verlassen. Braucht eine Zweidrittelmehrheit. Er kann auch nicht wahllos amerikanische Soldaten aus Europa abziehen. Aber natürlich hat er uns wahnsinnig in der Hand. Die USA sind das Rückgrat der NATO. Die stellen militärische Fähigkeiten zur Verfügung im Rahmen der NATO, auf die wir alle angewiesen sind und die wir nicht schnell ersetzen können. Da brauchen wir teilweise eine Dekade, bis wir das europäisch bereitstellen können, wenn wir jetzt wirklich mit vollem Tempo sozusagen all in gehen würden. Also wir sind auf die USA angewiesen und da hat natürlich jeder amerikanische Präsident Spielraum. Also Trump kann die NATO schädigen und hat das ja auch schon getan durch die Äußerungen, die er getätigt hat. Jetzt hat er wieder gesagt, die NATO ist ein Papiertiger und jeder weiß es und Putin weiß es auch. Also damit schädigt er die Glaubwürdigkeit von Abschreckung, die ja im Kopf des Gegners stattfindet. Und dann kann er natürlich auch, selbst wenn amerikanische Soldaten hier noch weiter stationiert sind, dann können die einfach auch halt sich nicht beteiligen. Also das ist ja kein Automatismus, Artikel 5 und so weiter. Und
also die Beistandsverpflichtung ist kein Automatismus.
Ja, und auch die US-Verpflichtung ist kein Automatismus. Also das ist ja immer auch eine bewusste Entscheidung, den Artikel zu aktivieren. Und Länder können sich rausziehen. Und insofern hat Trump schon natürlich großes Erpressungspotenzial mit Blick auf uns. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat das vergangene Jahr gezeigt, dass sich einfach immer weiter Trumps Drohungen zu fügen und immer gefällig zu sein und immer zu versuchen, seine Erwartungen zu erfüllen, uns auch nicht weitergebracht hat. Also es gab beim NATO-Gipfel ja die Entscheidung, diese 5% auszugeben. Ich würde sagen, es war eine Entscheidung, die wir für uns getroffen haben, aber Trump hat die ja als großen Erfolg für sich verbucht. Aber das hat ihn ja nicht davon abgehalten, mit der Grönland-Frage weiter zu eskalieren. Also in meiner Beobachtung geht Trump mit seinem Druck immer so weit, bis er wirklich auf Gegendruck stößt und lässt sich von Schamoffensiven überhaupt nicht einbinden, einfangen, auf unsere Seite ziehen, jedenfalls nicht langfristig.
Das haben wir auch gesehen beim Besuch von Friedrich Merz in Washington, wo das Verhältnis ja zunächst sehr gut zu sein schien. Und dann war der US-Präsident wahnsinnig enttäuscht, dass auch Deutschland nicht bereit war, die Straße von Hormuz militärisch mit abzusichern. Dann kam ja der von Ihnen erwähnte Vorwurf, die Militärallianz sei nur noch ein Papiertiger. Jetzt sagt aber auch Außenminister Rubio, der ja gleichzeitig nationaler Sicherheitsberater ist, er wolle eine Neubewertung der NATO. Was könnte da auf uns zukommen?
Also, wie gesagt, ich sehe da eigentlich etwas, mit dem wir uns eigentlich im ganzen letzten Jahr schon hätten beschäftigen müssen. Das ist jetzt kein Szenario, was plötzlich auf uns zukommt, weil wir nicht dabei mitmachen wollen, die Straße von Hormuz militärisch zu öffnen. Es gibt ja ein europäisches Bekenntnis zu dieser Sicherheit, wenn es mal einen Waffenstillstand gibt. Es geht jetzt auch nicht um die Überflugsrechte. Natürlich sind das die Überflugsrechte, die Italien, Spanien, Frankreich den USA jetzt verwehrt haben, ist etwas, was in den USA sehr verärgert. Aber auch das ist nichts, wo es nicht eine Vorgeschichte zu gibt oder was nicht in der Geschichte der NATO auch schon mal passiert ist. Das eigentliche Problem, was wir meines Erachtens mit den USA haben, ist, dass die Trump-Administration die NATO nicht mehr als quasi Bestandteil der amerikanischen DNA sieht, sondern dass die NATO verstanden wird als eine europäische Organisation. Also Donald Trump redet ja auch immer von die, also they, und er meint damit ganz klar die Europäer. Also er redet nicht von einer Organisation, wo er wirklich die Amerikaner als Teil sieht. Und dann sieht er das als so eine Art Schutzgeldorganisation. Das wurde ja relativ deutlich. Also das Gefühl, die Amerikaner werden über den Tisch gezogen von den Europäern und jetzt ist Payback-Time. Das ist ja auch in der Grönland-Frage deutlich geworden. In der Rede, die Donald Trump in Davos gehalten hat, da hat er das ja relativ klar so formuliert. Nach dem Motto, Grönland steht uns jetzt eigentlich zu als Kompensation für bereits geleistete Dienste. Das heißt, das ganze Verständnis der US-Administration gegenüber der NATO war schon jetzt vor dem Iran-Krieg äußerst problematisch. Auch die eigene Rolle, die die USA eben für sich gesehen hat. Wir erinnern uns, dass sie, als es bei diesem 28-Punkte-Plan mit Blick auf die Ukraine, da gab es mal einen Punkt, da haben die USA sich selber beschrieben als Vermittler zwischen NATO und Russland.
Ja, obwohl sie selber Teil der NATO
sind. Genau, das heißt, wir haben also ein Problem, wenn jetzt Rubio sagt, da wird eine Neubewertung der NATO vorgenommen. Diese Neubewertung wird eigentlich konstant schon seit einem Jahr vorgenommen. Und wir sitzen so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, versuchen die USA noch irgendwie in Europa gebunden zu halten, aber wissen doch eigentlich, dass das Konstrukt, so wie es war, so nicht mehr Bestand hat.
Dann gucken wir mal auf einen, der am Mittwoch erneut nach Washington aufbricht und als Trump-Flüsterer galt, eine Zeit lang als jemand, der den US-Präsidenten wieder für sich gewinnen kann. NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Der wird Donald Trump treffen, er wird Außenminister Marco Rubio treffen und auch Pentagon-Chef Pete Hegseth. Was erwarten Sie von diesem Besuch?
Also ich denke, Rutte wird das machen, was er in der Vergangenheit in solchen Situationen immer gemacht hat, nämlich Versuch, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, Schamoffensiven. Er wird versuchen, Trump zu verkaufen, dass die Europäer ein Mehrwert auch für die Amerikaner sind, dass NATO eine großartige Organisation ist, von der die USA auch profitieren und dass Trump der Größte und Tollste ist. Wir haben nur in der Vergangenheit auch gesehen, dass das eben an Grenzen stößt oder für sich alleine genommen für die Europäer keine Resultate zeitigt. Ich möchte die Rolle von Mark Rutte jetzt nicht komplett kleinreden oder als nutzlos darstellen. Zum Beispiel bei der Grönland-Krise war es ja so, dass es meines Erachtens ein Zusammenspiel gab aus einigen europäischen Akteuren, die eben mehr Druck ausgeübt haben und dann auch einer europäischen Vereinigung hinter der Idee, wirtschaftliche Instrumente auf den Tisch zu legen, die wirklich eine Auswirkung haben und vor denen man sich vorher gescheut hat, sie zu nutzen. Und gleichzeitig Rutte, der immer den Faden, auch Gesprächsfaden aufrechterhalten hat. Aber nur die Rutte-Strategie geht A, nicht auf und B, fühlen sich auch immer weniger europäische NATO-Mitglieder dadurch repräsentiert. Ich glaube, Rutte ist schon zu weit gegangen, als er jetzt mit der Straße von Hormuz Zugeständnisse in Aussicht gestellt hat aus Europa oder Beiträge, wo sich die Mitgliedstaaten gewundert haben, woher er diese Zuversicht nimmt oder was ihn dazu veranlasst, das zu sagen.
Das hat zu richtigen Wutanfällen geführt. Ja. Nicht? Also zumindest in Paris, wo dann die Rede davon war, woher nimmt er das Mandat? Wie kann er den Eindruck erwecken, wir Europäer wollten auf jeden Fall bei der Öffnung der Straße von Hormuz helfen, egal zu welchem Zeitpunkt. Also insofern ist die Frage, ja, ist er der richtige Mann, um diesen Spagat zwischen Bereitschaft signalisieren, beim Irankrieg zu unterstützen und sich gleichzeitig nicht hineinziehen zu lassen. Wie soll das gelingen?
Also er hatte auf jeden Fall eine sehr schwere Mission, weil er eben einerseits, glaube ich, von den Europäern schon unter Druck steht, dass er eben nicht zu viel versprechen kann. Auf der anderen Seite wird er versuchen, seine persönliche, sehr gute Beziehung zu Donald Trump zu Europas Gunsten zu nutzen, zugunsten der NATO zu nutzen. Aber Donald Trump hat ja gestern in seiner Pressekonferenz auch schon gesagt, dass Mark Rutte ein netter Typ ist. Aber grundsätzlich hat das an seiner Frustration mit der NATO nichts geändert. Ich glaube, wir müssen als Europäer uns den Rücken da gerade machen, uns vor Augen führen, dass ist dennoch, trotzdem, dass Trump eben auch von seiner Partei als Kultfigur gefeiert wird und viel unwidersprochen durchgewunken wurde, aber dass es im Kongress mit Blick auf die NATO tatsächlich Widerstand geben würde, wenn Trump da zu weit gehen würde, davon bin ich immer noch überzeugt. Und dass es momentan auch nicht im amerikanischen Interesse ist, mit Pomp irgendwelche Aktionen zu machen, die eben signalisieren, so wir lassen euch jetzt alleine im Regen stehen. Die USA stehen ja auch unter Druck, dass sie im Nahen und Mittleren Osten jetzt eine gesichtswahrende Lösung produzieren. Gleichzeitig ist der Krieg gegen die Ukraine geht weiter. Und die Idee, die die USA haben, sich aus den ganzen Szenarien einfach so rauszuziehen, so einfach ist es ja auch nicht. Die Auswirkungen würden die USA ja auch treffen. Und ich denke, da gibt es schon noch genug Leute in Washington, die das auch wissen. Insofern sollten wir auch das Bullying von Trump, da sollten wir nicht immer einknicken, sondern sollten jetzt auch mal den Rücken gerade machen und darauf vertrauen, dass die NATO überlebt. Allerdings natürlich in einer anderen Funktion, als sie das jetzt die letzten Dekaden hatte. Aber das ist etwas, womit wir uns grundsätzlich anfreunden müssen. Also die NATO, so wie wir sie kennen, wird so nicht mehr die Zukunft sein, sondern wir müssen europäische Sicherheit viel stärker eigenständig garantieren. Aber das ist jetzt auch keine neue Neuigkeit.
Jetzt haben Sie zwei Stichworte genannt, die auch für den anderen Krieg, für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelten könnten, nämlich Stichwort die Angst davor, alleine im Regen stehen gelassen zu werden und die Notwendigkeit, den Rücken gerade zu machen. Die Ukraine kann ja Russlands Angriffskrieg nur etwas entgegensetzen mit massiver Unterstützung. Bekanntlich droht der Regierung in Kiew das Geld auszugehen. Es gab einen 90 Milliarden Euro Kredit der EU, der Abhilfe schaffen sollte. Und bekanntlich blockiert Ungarns Regierungschef Orbán die Freigabe dieses Geldes. Nun hat Deutschlands Außenminister Wadefuhl über die Feiertage vorgeschlagen, vor dem Hintergrund solcher Blockaden das Prinzip der Einstimmigkeit in der EU aufzugeben, zumindest bei Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Was halten Sie davon?
Aber wissen Sie, als ich das gehört habe, da habe ich innerlich sehr tief geseufzt, weil das so ein totes Pferd ist, was immer wieder durch die EU geritten wird. Und ich wünschte mir sehr, es wäre anders. Aber dieser Vorschlag, dass wir zu Mehrheitsentscheidungen übergehen, der kommt noch aus der Juncker-Kommission. Da gab es konkrete Vorschläge, dass man vielleicht schon in einzelnen Bereichen Ausnahmen sehen kann. Und es ist auch so, dass es Stand heute in einzelnen Bereichen in der Außenpolitik auch schon möglich ist, Mehrheitsentscheidungen zu treffen. Und natürlich wäre das ein guter und produktiver Weg. Aber es ist immer noch so, dass dieses Veto, was europäische Staaten eben haben in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, von vielen Mitgliedstaaten als Instrument gesehen wird, genutzt wird. Es gibt auch Sorgen, dass dann große Staaten über die Köpfe von kleinen Staaten Entscheidungen treffen können. Und ich sehe einfach diese EU in ihrem jetzigen Zustand nicht in der Lage, einstimmig die Entscheidung zur Abschaffung dieses Einstimmigkeitsprinzip.
Genau, das ist ja das Dilemma, nicht? Die Abschaffung der Einstimmigkeit müsste einstimmig beschlossen werden. Und damit wären die Staaten, die konkrete Maßnahmen blockieren, auch in der Lage, dies zu blockieren. Also das ist der Widerspruch in sich. Ich will nochmal eingehen auf etwas, also Frau Baerbock wollte das ja auch schon mal vorantreiben, dieselbe Idee.
Das ist eine Idee, die gibt es seit 2016, die wird in verschiedenen Varianten immer wieder diskutiert. Gibt ganz konkrete Vorschläge, wo man das schon machen könnte, und es bewegt sich gar nichts.
Jetzt hat Wadefuhl, das fand ich interessant, in seiner Begründung ja gesagt, man müsse das Prinzip der Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik aufgeben, um international ein handlungsfähiger Akteur zu sein und um, Zitat, wirklich erwachsen zu werden. Als sei dieses Prinzip der Einstimmigkeit eine Kinderkrankheit der EU oder eine Jugendsünde oder so. Wie haben Sie das empfunden?
Es ist ja nun tatsächlich so, dass in Bereichen, in denen die Europäer mit Mehrheit entscheiden können, die EU deutlich schlagkräftiger ist. Ich komme nochmal zurück auf die Grönland-Episode und eben die Tatsache, dass die Europäer dann dieses Anti-Coercion-Instrument zumindest mal auf den Tisch gelegt haben oder damit gewedelt haben. Das ist dem geschuldet, dass das auch mit Mehrheitsentscheidungen entschieden hätte werden können. Das heißt, wir sind mächtiger, schlagkräftiger, handlungsfähiger als Europäer in den Bereichen, wo mit Mehrheit entschieden werden kann. Wir sind da auch schneller. Das stimmt alles. Deswegen, es wäre absolut natürlich wünschenswert, wenn wir das auch in der Außen- und Sicherheitspolitik hinbekämen. Ich sehe es eben aber realistisch nicht für die unmittelbare Zukunft, auch nicht mittelbar. Und wir haben die Debatte seit 10 Jahren. Was für mich erfolgsversprechender wäre, ist quasi in Koalitionen der Willigen zu arbeiten. Das ist ein verbrämter Begriff seit dem Irakkrieg. Also, aber ich meine damit eben Gruppen von Staaten, die stärker und enger miteinander kooperieren wollen und vorangehen wollen. Und solche Modelle gibt es auch. Es gab ja zum Beispiel bei Covid, bei Next Generation EU, also als es um die Finanzhilfen ging, gab es ja zwischenzeitlich die Überlegung, quasi als 27-1 etwas zu beschließen. Das ist dann nicht ein EU-Beschluss, sondern das ist dann ein Beschluss von 26 Mitgliedstaaten.
EU-Light.
EU-Light, naja, es ist halt pragmatisch gedacht. Und ich denke aber, dass wir in Zukunft viel mehr solche Koalitionen sehen werden, gerade in der Außenpolitik, weil es kommt ja auch noch etwas dazu. Es geht ja nicht immer nur um die EU-27, sondern gerade in Fragen der europäischen Sicherheit geht es auch um Großbritannien als Akteur, es geht um Norwegen, es geht teilweise auch um die Türkei, also dass quasi in Europa sich Koalitionen bilden. Wir sehen das ja jetzt auch schon in der Ukraine, wir sehen das jetzt mit der Straße von Hormuz, wo sich Staaten zusammenschließen und einfach keine Rücksicht mehr nehmen auf Polen oder Ungarn. Das ist nicht ideal.
Aber würde, wenn ich das ganz kurz anmerken darf, das würde bei der Frage nach diesem 90-Milliarden-Kredit ja dazu führen, dass die Risiken dann nur von den Staaten getragen werden, die dann zu dieser Koalition der Willigen gehören.
Ja, da haben Sie recht. Das wäre so. Also wenn man die 90 Milliarden jetzt außerhalb dieses Rahmens genehmigte oder mit einer Behelfskonstruktion käme, dann würden die Staaten, die das Geld geben, auch als zur Absicherung dann herhalten müssen. Das ist absolut korrekt. Ich sage ja auch nicht, dass das das Szenario ist, was ich am besten finde. Ich sage nur, dass das ja, dass wir seit 10 Jahren über Mehrheitsentscheidungen diskutieren und da, also vielleicht kann man sagen, in einigen Bereichen sind wir dann, wenn es um Sanktionen ging, dann hat es mal geklappt, aber im Großen und Ganzen sind wir da nicht wirklich vorangekommen und deswegen können wir nicht davon ausgehen, dass sich das in der nahen Zukunft ändert.
Dann zum Abschluss nochmal die Frage, wie ist Ihr Eindruck, schwindet in Europa der Unterstützungswille für die Ukraine, also im 5. Jahr der russischen Vollinvasion, ist das Ihr Gefühl?
Also wenn man sich die tatsächlichen Beiträge anguckt, gerade die militärische Unterstützung, dann sind die Lasten in Europa ja sehr ungleich verteilt. Dann trägt der Norden überproportional viel Last, Deutschland macht viel, die Niederlande. Aber es gibt definitiv quasi ein Südwest- und Nordostgefälle oder eine Kluft da. Ich mache mir grundsätzlich große Sorgen um die Ukraine-Unterstützung. Je länger der Krieg gegen den Iran andauert und je deutlicher sich abzeichnet, dass es da eben auch keine Lösung geben wird, die das Regime im Iran absetzt, desto schlechter ist das für die Ukraine. Es geht da um Luftverteidigung, Munition, Flugabwehr und eben die Tatsache, dass wir all das von den Amerikanern kaufen müssen und dass es dafür ja auch das Pearl-Programm der NATO gibt, aber dass eben davon jetzt wahnsinnig viel dort gebraucht wird, verbraucht wird und dass selbst wenn der Krieg endet, die USA erstmal eigene Reserven auffüllen müssen. Ein anderes Problem ist, dass ja auch die Energieinfrastruktur jetzt in den Golfstaaten angegriffen wurde. Das heißt, auch die Golfstaaten müssen wie die Ukraine auch ihre Energieinfrastruktur wieder aufbauen. Das heißt, da geht es um dieselben Teile, dasselbe Equipment, was die Ukraine auch braucht. Auch da gibt es eine Knappheit. Und dann ist natürlich, wenn man sich die Verhandlungssituation anguckt, da ist ja die komplette Dynamik jetzt auch rausgenommen worden. Also die Verhandlungen sind unterbrochen, die USA hat keine Aufmerksamkeit mehr auf dem Thema und Putin profitiert kurzfristig von dem hohen Ölpreis, von der Aufhebung von Sanktionen, also russisches Öl zu kaufen, Stichwort Indien, die Düngemittelpreise steigen. Auch das reduziert den Druck auf Russland zu verhandeln, weil Russland auch da großer Exporteur ist und Geld bekommt.
Und Putin würde ja auch, wenn ich das noch anmerken darf, wenn das Regime nicht fällt, im Iran einen Verbündeten behalten, der ihn unterstützt.
Ja, wobei ich das schon bemerkenswert finde, wie wenig Russland und auch China eigentlich getan haben, um dem Iran zu helfen, wenn man dann bedenkt, dass es eigentlich ja diese Allianz gibt. Aber ja, Sie haben natürlich recht. Also das würde Putin in die Hände spielen, weil es zeigen würde, wenn das jetzt wirklich so ist, dass das Regime einfach beibehalten ist oder die USA sich im schlechtesten Fall einfach auch da jetzt rausziehen und die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, dann zeigt das ja ganz klar die Grenzen der Macht der USA. Und das wäre alles etwas, was Putin in die Hände spielen würde. Und deswegen sehe ich, also mit Blick auf die Ukraine gibt es da jetzt einige große, große Schwierigkeiten. Nicht nur das Geld, sondern eben auch die Frage Verfügbarkeit von Waffensystemen, langfristige Unterstützung. Und ich hoffe einfach nur, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie zentral diese Frage für unsere Sicherheit hier in Europa ist und wie zentral es ist, dass die Ukraine nicht unter den Bus rutscht.
Das werden wir weiter beobachten. Danke, dass Sie Ihre Eindrücke und Ihre Analysen mit uns geteilt haben, Jana Pulerin.
Sehr gerne.
Danke euch beiden und das war es für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und übrigens hilft es uns auch, wenn Sie für unseren Podcast eine wohlwollende Bewertung dalassen. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wer mehr hören will über das Auftreten von Donald Trump und seinen vulgären Wutanfall und seine Drohungen, dem empfehlen wir den Podcast Amerika. Wir müssen reden. Den gibt es unter anderem in der neuen ARD Sounds App.